Wir sterben aus, denn wir kriegen doch die demografische Kurve gar nicht mehr, platzt es aus mir heraus. Nun rege ich mich doch auf, denn er scheint nicht einmal den Ansatz dieses echten Problems verstanden zu haben. Das macht er auch deutlich, als er die aus meiner Sicht sensationell naive Bemerkung fallen lässt. Dann gibt's ein paar Chinesen mehr. Insgesamt mache ich mir, was die Weltgemeinschaft angeht, mache ich mir mit dem Aussterben keine so großen Sorgen. Aber es ist offensichtlich hierzulande nicht alles perfekt und einiges muss verändert werden. Mich würde nur interessieren, er rückt etwas vor, ob du glaubst, dass durch eine Ausrichtung der weiblichen Bestimmung auf das Kind in erster Linie und in der Anfangszeit und darüber hinausgehend, dann die Versorgung der Familie, ob damit die Probleme beseitigt sind. Während seiner Ausführungen macht Kerner die ganze Zeit predigende Bewegungen mit den Händen. Durch seine Worte beschreibt er gerade den ganz natürlichen Vorgang. Und eigentlich erübrigt sich jede weitere Frage. Aber bitte, dafür bin ich ja hergekommen. Ich antworte, also, es sind auf jeden Fall damit einige Probleme beseitigt. Ich meine, du wirst kein Kind kriegen können, so ist das nun einmal. Das sind wir Frauen. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Und wenn wir in diesem Land weiter fortbestehen wollen, dann müssen wir Kinder kriegen. Zustimmendes Gemurmel im Publikum. Mario Barth ist aus der Versenkung aufgetaucht, denn hier geht es um sein Thema, die Rollenaufteilung von Mann und Frau. Er streckt sich einmal vorsichtig, doch dann scheint der kreative Höhenflug auch schon wieder vorbei. Ich füge hinzu, wir müssen nicht Kinder kriegen, damit die Rentenkassen voll werden, versteh mich bitte nicht falsch. Ich rede von etwas völlig anderem. Ich rede nämlich wirklich von Werten. Und ich rede davon, dass Kinder ersehnt, geliebt sein müssen. Wir müssen sie haben wollen. Das ist aber im Moment nicht der Fall, sondern wir reden von der Selbstverwirklichung und nicht mehr von den Kindern. Wir reden auch nicht von den Frauen, die Angst haben, wenn sie zu Hause bleiben, dass sie nicht mehr in den Job reinkommen, weil politisch und auch in der Industrie die Weichen ganz anders gestellt werden. Es ist erfreulich, dass ich ausreden durfte. Wohl deswegen, weil die meisten Anwesenden wirklich zuhören und die Sache ja auch nicht so schwer zu verstehen ist. Johannes Kerner macht mit einer anderen Frage weiter. Einige inhaltliche Auseinandersetzungen möchte ich noch haben, insbesondere mit deinen beiden Büchern, bevor wir noch mit Mario Barth sprechen. Das wird allerdings auch Zeit, sonst vertrocknet der Ärmste noch auf seinem Sessel. Allerdings verstehe ich nicht, dass er nun erneut über meine Bücher sprechen will, zumal wir doch in der letzten halben Stunde praktisch nichts anderes gemacht haben, als uns inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Erstmal setzen wir uns dennoch nicht mit den Büchern auseinander, sondern Kerner und Mario Barth plauschen kurz über dessen Kindheit, die keine einschneidenden Vorkommnisse aufzuweisen scheint, soweit man dies aus den wenigen Ausführungen überhaupt entziffern kann. Außer, dass er von seiner Mutter als glücklicher Frau spricht, die ihn und 5 Brüder großgezogen hat. Kerner rückt sich an seinem Tisch etwas zurecht, streicht einige Blätter glatt und kündigt 2 Zitate an, die wir miteinander vergleichen wollen. Er liest langsam und vernehmlich vor. Nummer 1. Die Forderung der heutigen Frauenemanzipation wurde im Namen eines schrankenlosen Individualismus erhoben. Nummer 2. Das Hohelied des Individualismus hat längst seinen verführerischen Klang verloren, doch mittlerweile haben sich reichlich Gründe erschlossen, warum man sich von dieser gefährlichen Vorstellung befreien sollte. Falls zutreffen sollte, was ich gerade ahne, dann muss ich den Glauben an die Menschheit spätestens jetzt verlieren. Falls Herr Kerner nun meine Äußerungen mit denen Alfred Rosenbergs, des Chefideologen des Dritten Reiches, mehr oder weniger vergleichen will, ist dies eine knifflige wie auch justiziable Angelegenheit. Auf jeden Fall ist es eine weitere, unzulässige Frechheit. Ich atme tief durch und schaue Johannes B. Kerner in die Augen. Eifrig plappert er dahin, ohne sich darüber im Klaren zu sein, welche Ungeheuerlichkeit er hier gerade loslässt. Das klingt vergleichsweise ähnlich, findet er. Das eine, führt er fort, ist aus deinem ersten Buch und das andere ist von Alfred Rosenberg, aus dem Buch Mythos des 20. Jahrhunderts von 1930. Das war der Chefideologe der Nationalsozialisten. War es die Idee seines Redakteurs? Oder gar die der ZDF-Chefredaktion? Oder ist dieser Einfall im Labyrinth der Kernerschen Gedankenwindungen entworfen worden? Oder nein, es musste ganz anders gewesen sein. Jemand hatte entdeckt, dass die linke Taz in Person der Autorin Thea Dorn ebenfalls meine Thesen denen von Rosenberg gegenübergestellt hatte. Dabei kam es sogar zu einer falschen Zuordnung eines Zitats von Rosenberg, das dann von mir zu stammen schien. Leider ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass Frau Dorn später von einem Gericht dazu verurteilt werden wird, dies nie wieder tun zu dürfen. Ich werde sauer. Jetzt haben wir eine halbe Stunde lang über alles Mögliche diskutiert. Und offensichtlich hatten wir diesen ganzen Nazi-Mist endlich geklärt. Denn in der letzten Viertelstunde ging es allein um die bundesdeutsche Familienpolitik. Und jetzt fängt Herr Kerner wieder von vorne an mit diesen widerlichen Unterstellungen. Jetzt geht das schon wieder los, schnauze ich ihn an. Man kann mir wohl anmerken, dass es allmählich reicht. Kann es jetzt nicht einfach mal aufhören? Das ist so, beteuert Kerner, was auch immer er damit meint. Dann rückt er mit der Sprache raus, dass nämlich diese Idee von Thea Dorn stamme. Ja, werfe ich genervt ein, Thea Dorn hat auch mein Eva-Prinzip zum Eva-Braun-Prinzip gemacht. Und dann habe ich zum ich weiß nicht wie vielten Male das Bedürfnis, Dinge klarzustellen, weil man mich einfach nicht versteht, nicht verstehen will. Es ist anscheinend tatsächlich so, dass wir über solche Dinge nicht mehr reden können. Wir können nicht mehr einfordern, uns für Werte stark zu machen. Ich beuge mich vor, denn es ist wichtig, was ich ihm sagen will. Es birgt nur eine große Gefahr. Wenn es in unserer Demokratie nicht mehr möglich ist, über solche Sachen zu reden. Kerner unterbricht mich jetzt mit dem Hinweis, so ausführlich hätte ich noch nirgendwo reden dürfen in der letzten Zeit. Und allgemeine Unruhe breitet sich aus. Doch ich unterbreche ihn jetzt meinerseits, um zu Ende zu sprechen. Dann spielen wir wirklich der rechten Szene in die Hände, weil sich dann keiner mehr um die Dinge kümmert. Kerner ist mit dieser Meinung nicht einverstanden. Doch der Beifall gibt mir recht. Und ich schließe ab mit den Worten, dann machen Sie es zu Ihrem Gebiet, wenn sich niemand anderer mehr dafür einsetzt. Der Professor wird eingeblendet. Er schüttelt mit dem Kopf und Johannes B. Kerner versucht in diesem Moment, mich mit vorgegaukeltem Verständnis zu beruhigen. Denn ich bin wirklich beinahe aus dem Häuschen. Es ist gefährlich, was ihr hier macht, rufe ich fast beschwörend. Eva, Eva, beschwichtigt er. Ich verstehe deinen Ansatz und ich weiß auch um deinen Kampf gegen rechts in Organisationen, wo du dich wirklich einsetzt. Nur, ich muss eben auch sagen, wenn du schreibst in deinem Buch, es ist Zeit, die wahre Bestimmung der Weiblichkeit zu erkennen und in unserer Gesellschaft zu installieren, um uns zu retten. Bist du bibelfest? Frage ich ihn. Ich wiederhole die Frage, denn der als Katholik geltende Johannes B. Kerner hat sich in der Presse bereits häufiger über seinen katholischen Glauben geäußert. Und in der Bibel gibt es nun einmal eine ganze Reihe von Psalmen und Versen, die die naturgegebenen Unterschiede zwischen Mann und Frau sehr deutlich machen. Doch Kerner will jetzt nichts von der Bibel hören. Stattdessen sorgt er nun für einen handfesten Skandal, in dem er alle Mütter dieser Welt, die ihre Kinder zu Hause erziehen, auf übelste Weise diskriminiert. Entrüstet entweicht es ihm, die wahre Bestimmung der Weiblichkeit ist doch nicht zu Hause zu sitzen und die Kinder großzuziehen. Die wahre Bestimmung ist doch, ein voll anerkanntes Mitglied einer Gesellschaft zu sein.